Suhrkamp Audio.
Windings Spiel von Ketil Bjørnstad. Moritz Stöpel liest das erste Kapitel des Romans.
Der Wasserfall. Der Fluss strömt aus dem See, windet sich hinunter zur Brücke über runde Steine und glattgeschliffene Felsen, die unerschütterlich aus dem Wasser ragen, in einer merkwürdig kalten Stille. Mutter sitzt gern auf dem größten, dem Zigeunerfelsen, mit nassen Haaren und in dem blauen, weiß gepunkteten Badeanzug. Sie drapiert ihre Beine sorgfältig, so dass sie fast aussieht wie die kleine Seejungfrau am Lange-Linie-Kai in Kopenhagen, wo wir waren, als sie und Vater den 15. Hochzeitstag feierten. Wir winken ihr vom Flussufer aus zu. Vater ruft, dass sie die schönste Frau der Welt ist. Hinter den Brücken dehnt sich der Fluss aus und wird zu einem Stausee. Bei der Möbelfabrik am Westufer ist ein Wehr. Ich liebe den roten Ziegelsteinbau, die Sonnenliegen aus Teak und Mahagoni. Die Polstermöbel sehen aus wie die bei Mutter und Vater zu Hause. Helle Birke mit kleinkariertem Stoffbezug. Aus der Möbelfabrik stammt das Sofa, auf dem Mutter immer ihren Mittagsschlaf hält und in den Nächten liegt, in denen sie nicht bei Vater schlafen will. Direkt vor den Fenstern der Fabrik tost der Wasserfall. Er entsteht ganz unvermittelt. 100 Meter weiter oben herrscht die totale Idylle. Das Wasser fließt langsam, aber Vater warnt uns vor der Unterströmung. Kathrine und ich dürfen nie südlich des Zigeunerfelsens schwimmen. Vage erinnere ich mich an einen Sommertag, an dem ich am Westufer auf den runden Steinen im Fluss lag. Die Strömung erfasste mich. Kathrine sah, was geschah, und rief laut. Ein Schrei, wie ihn nur Mädchen schreien können. Vater warf sich ins Wasser und erwischte mich nach ein paar Schwimmzügen. Mir war der Ernst der Lage nicht klar, aber ich begriff trotzdem, dass es schlimm hätte enden können. Er brachte mich an Land, hüllte mich in ein Handtuch, hielt mich mit beiden Armen fest und zitterte. Ich erinnere mich an die pfeifende Stimme und an Mutter, die ihm mit bloßen Fäusten auf den Rücken schlug. Da weinte er, die Hände vorm Gesicht. Der Anblick tat weh. Aber seit damals ist viel passiert und immer noch ist das Gelände oberhalb des Zigeunerfelsens unser Badeplatz. Von jenem Morgen weiß ich, dass sich Mutter und Vater in ihrem Schlafzimmer gestritten haben und ich niedergeschlagen bin. Ich habe Angst, dass einer von ihnen weggehen könnte, auszieht, woanders leben will oder sich das Leben nimmt. Sie meinen es ernst, Mutter und Vater. Früher lag ich wach und hörte jedes Wort, das sie sich im Wohnzimmer an den Kopf warfen, wenn sie glaubten, Kathrine und ich schliefen schon. Manchmal fing Kathrine zu weinen an. Ich nahm mir vor, nie zu weinen. Ich wagte kaum zu atmen, aus Angst, die Kontrolle zu verlieren. Jemand hatte mir gesagt, ich solle einfach ständig schlucken, um das Weinen zu ersticken. Später in der Nacht wurde mir übel und ich musste ins Bad. So fing es an mit meinem Erbrechen. Mutter und Vater werden nie in Frieden miteinander leben. Und ich bin müde und erschöpft von all den Worten, die ich durch die Wand gehört habe. Aber dann kommt die Versöhnung. Am Morgen kommt Mutter ins Zimmer, mich zu wecken, bereits mit einer Zigarette in der Hand und dem fröhlichen, leicht hysterischen Lachen, dem ich nie so recht traue. Jetzt weiß ich, dass wir baden gehen wollen, zum Zigeunerfelsen, die alten Rituale. Die Erwachsenen werden Wein trinken und ich bin alt genug, um zu kosten. Ich lehne selten ab. In jeder Versöhnung liegt eine Freude, eine vorsichtige Hoffnung. Ich bin 15 Jahre alt und ich liebe es, die Zeit mit ihnen zu verbringen, im Gegensatz zu Kathrine. Ich will immer noch die Samstagabende mit ihnen haben. Wenn Kathrine, die 2 Jahre älter ist als ich, mit ihrer Clique loszieht, sitze ich zwischen Mutter und Vater und genieße es, dass sie nicht streiten. Denn an den Samstagabenden vermeiden sie es. Sie finden es seltsam, dass ich nie mit meinen Freunden unterwegs bin. Aber so ist es geblieben und ich kann es nicht erklären. Mir gefällt es nicht auf dem Fußballplatz. Ich mag kein Eishockey. Ich habe Angst vor den ewigen Prügeleien der Jungs. Am liebsten sitze ich am Klavier und spiele. Ich war noch sehr klein, da brachte mir Mutter Musik nahe. Sie singt die ganze Zeit. Kinderlieder, Violinkonzerte, ganze Sinfonien. Und dann installiert sie das Radio, wie sie es nennt. An den dunklen, kalten Winterabenden, wenn der Empfang am besten ist, gelingt es ihr gleichsam, den ganzen Erdball hereinzukriegen. In Wien den Geiger, der Tschaikowski spielt. Aus Moskau kann man eine Klaviersonate hören. Den ganzen Abend dreht sie am Radio. Hör doch, Axel. Ravel. Das Klavierkonzert in G-Dur. Gleich fängt der zweite Satz an. Sämtliche Musik der Welt, denke ich. Und ich verstehe nicht, warum sie nicht Musikerin geworden ist, wie ihre Eltern. Vater stand während meiner ganzen Kindheit im Abseits. Er wehrte sich nicht gegen meine enge Beziehung zu Mutter. Er singt wie eine Krähe, aber er schätzt die Musik, mit der meine Mutter und später ich unser Haus erfüllen. Die letzten Jahre bin ich wie ein Maskottchen für die beiden. Ich setze mich an das Klavier und spiele, was sie sich wünschen. »Spiel Schumann«, sagt Mutter. »Spiel Bach«, ruft Vater. Sie applaudieren heftig, als sei ich bereits ein Profi. Kathrine erträgt diese Augenblicke der Freude nicht, die ich lange für wirkliches Glück hielt. Sie zieht mit ihrer Clique herum, kommt spät nach Hause und macht uns allen die Hölle heiß. Wenn dann der Sonntag kommt und alle erschöpft sind von den Ereignissen der Nacht, vom Warten, vom Trinken, von Mutters Weinen und von Kathrines wildem Geschrei, während sie uns der Reihe nach beschimpft, hat niemand mehr Kraft zum Streiten. Familie Winding steht spät auf. Das wissen alle im Melumbein. Und die erste ist Mutter, denn sie will das Morgenkonzert im Radio nicht versäumen. An jenem Tag war es Brahms, die vierte Sinfonie. So erfüllt von Trauer und Versöhnung nach dem Gezänk der Nacht. Mutter und Vater versuchen, ein Glück wiederzufinden, das sie unterwegs in ihrem langen Zusammenleben verloren haben. Wir sitzen noch am Frühstückstisch, als sie uns eröffnen, was wir bereits wissen, dass wir zum Zigeunerfelsen wollen, um zu baden und Mittag zu essen. Gemütlich beisammen sein, wie Vater dann sagt, auf seine hilflose Art. Kathrine stöhnt, ihr ist übel, sie will nichts essen. Aber das hilft ihr nichts. Sie ist noch nicht volljährig und der Sonntag ist der Tag der Familie Winding, koste es, was es wolle. Ein hoffnungsloser Tag der Versöhnung, an dem ich mich älter fühle, weil sie alle nicht merken, dass sie durchschaut sind, dass ich besser weiß als sie, dass nichts mehr hilft. Trotzdem füge ich mich. Ich möchte ihnen eine Freude machen. Ich lächle Mutter vorsichtig zu. Brahms erklingt immer noch aus dem kleinen Radio in der Küche. Brahms ist Mutters und mein Geheimnis. Zusammen mit Schumann und Debussy. Aber nichts ist wie Brahms. Wir singen uns gegenseitig vor und fuchteln mit den Armen zu Kathrines maßlosem Ärger. Als würden wir nie mehr imstande sein, diese ernste und schöne Sinfonie zu verlassen, um in die herzlose und unvollkommene Welt hinauszugehen. Inzwischen holt Vater ein paar Flaschen Wein vom Küchenregal. Er bereitet das Essen im Grünen vor, das glückliche Mittagessen, das nie enden soll, wenn man die Gläser hebt und sich zuprostet oder sich tief in die Augen schaut, wie sie es nach Vaters Aussage seinerzeit gemacht haben auf ihrer Hochzeitsreise in die Normandie. »Ich habe noch etwas Käse«, murmelt er, während Mutter den Salat vorbereitet, den wir in einigen Stunden essen werden. Warum achte ich an jenem Tag besonders auf Mutter? Ich habe angefangen, sie mit anderen Frauen zu vergleichen, mit Filmstars, die ich bewundere, wenn ich heimlich in Katrines Teenager-Zeitschriften lese. Kim Novak, Audrey Hepburn, Natalie Wood. Mutter steht an der Anrichte und ist viel zu schön für diesen Ort, dieses Leben. In dem hellblauen Kleid sieht sie aus wie Maria Callas. Wie die griechische Diva kann sie in jede beliebige Rolle schlüpfen. Sie hackt Zwiebeln, bereitet ein Dressing aus Öl und Essig, kocht noch weitere Eier, zu Katrines Verzweiflung. »Niemand sonst in Rüya macht so etwas«, sagt meine Schwester empört. Sie meint die gemeinsamen Essen im Freien. Mutters Eigenarten, ihre Lässigkeit, die sich auch Vater im Laufe der Jahre zu eigen gemacht hat, weil er, wenn möglich, noch gutmütiger ist als sie. Zwei gutmütige, verzweifelte Menschen, die meinten in der Ehe die Liebe zu finden, es aber nicht schaffen, gemeinsam unter einem Dach zu leben. Dazu die zwei nervösen Kinder, unfähig sich zu freuen, auch wenn sie froh sind. Das ist Familie Winding. Ich habe die Kindheit als eine Zeit ständiger Angst in Erinnerung. Eine Unruhe, die sich chronisch in meinen Nerven festgesetzt hat. Ein Schmerz beim Gedanken an unsere kurzen, intensiven Leben. Geprägt von unserer Schwäche, weil wir so unfähig sind. Weil jederzeit etwas Schreckliches passieren könnte. Ende August. Es wird früh dunkel und die Abende sind voller Sterne. Die Tage sind sonnig und heiß. Indian Summer. Die Hagebutten duften, die Rasenmäher brummen in den kleinen, ordentlichen Gärten, von denen es in diesem Stadtteil so viele gibt. Die Leute sind längst zurückgekehrt aus ihren Ferienorten. Es ist viel zu warm. Mutter und Vater schaffen es selten, sich freizunehmen. Und Katrine und ich haben uns viele Jahre mit Schwimmen im Gardebad und der Straßenbahn zum Studenterlinden begnügt, wo es Softeis gibt. Mutter arbeitet auch ganztags, und das ist in dieser Wohngegend nicht üblich. Eigentlich können wir es uns nicht leisten, so vornehm zu wohnen, wie wir es tun. Aber Vater bildet sich ein, dass man über seinem Stand wohnen müsse, über seinem Stand essen und sich über seinem Stand kleiden müsse. Das macht Mutter rasend, weil das Geld, das sie unbeschwert ausgeben will, nicht verfügbar ist. Mutter hat aushilfsweise abends im Kino gearbeitet, weil die Oper in den Sommermonaten geschlossen ist. Und Vater sitzt in seinem kleinen Büro in der Druningensgard und verwaltet die heruntergekommenen Mietshäuser, die er im Laufe der Zeit gekauft hat und zu deren Pflege und Erhaltung ihm das Geld fehlt. Die Sonne steht hoch, der Himmel ist blau, und bei der Sprungschanze ist das Gras von den heftigen Regenschauern in der letzten Woche plattgedrückt. Mir fällt sofort der Wind auf. Er ist zu stark, zu warm. Wir gehen durch das Villenviertel am Stausee entlang, am Wehr. Mutter und Vater, Hand in Hand, wie jeden Sonntag. Und Katrine in wütendem Zickzack 10 Meter vor uns, Zähne knirschend und fauchend. Dafür bin ich einfach zu alt. Aber ich bin nicht zu alt. Ich bin gerade recht. Ich bleibe bei Mutter, so hat sie an jeder Seite einen Mann. Und ich bin jetzt genauso groß wie Vater. Das gibt ein Gefühl von Freude. »Du meine Güte, wie bist du gewachsen?« sagt Mutter, als hätte sie meine Gedanken gelesen. Ich antworte nicht. Wir gehen und blicken nach vorn auf Katrine. Sie hat auf einmal Mutters charakteristische Kurven. »Das ist ja eine vollendete Frau, die da vor uns geht«, sage ich und erröte sofort, denn das ist wohl etwas gewagt. Aber Mutter lacht nur. »Was weißt du denn davon, du kleiner Grünschnabel?« Ich zucke die Schultern und erröte noch mehr. Man kann nicht erwachsen werden, wenn Mutter alles mitbekommt. »Ich weiß so manches«, sage ich schwach. »Das glaube ich nicht«, sagt Mutter. Sie drückt meine Hand fest und kräftig. Ich drücke ihre ebenfalls. Es vergehen einige Sekunden. Dann brechen wir in Gelächter aus. Alle beide. Mittagessen im Grünen. Eine stille Mahlzeit, als seien wir alle müde. Wir sind die einzige Familie, die sich hierher verirrt, zwischen Erlengebüsch, Birken und hohen Fichten. Die anderen sind nach Bugstad gefahren oder zum Österwannet, den großen Seen. Aber hier ist der Platz der Familie Winding, wo man seine Ruhe hat, wo man am helllichten Tag Wein trinken kann, ohne dass es jemanden kümmert. Der Wind redet für uns und das Rauschen des Wasserfalls. Ich habe den Fluss nie so reißend erlebt. Ich sage es Mutter. Sie nickt, ohne sich zum Fluss umzudrehen, wie es jeder andere getan hätte. Dafür starrt sie mich mit ihren schwarzen Augen an, die sie immer bekommt, wenn sie Wein trinkt. Der Blick ist unangenehm. Als würde sie an etwas denken, als würde sie etwas in mir sehen, was ich nicht selbst sehen kann. Die Straßenbahn überquert die unterste Brücke, fährt hinunter zur Stadt. Mutter hat sich immer nach der Stadt gesehnt. Ich auch. Eine kleine Wohnung in der tristesten Ostbahnhofgegend hätte genügt. Fast alles zu Fuß erreichbar. Die Oper, die Kinos, die Aula der Universität. All die Orte, die etwas bedeuten. Vater und Kathrine wollen hier draußen wohnen. Sie, die nie miteinander reden, außer wenn sie sich zanken. Jetzt liegt Kathrine auf dem großen, flachen Stein und liest John Steinbeck, Früchte des Zorns. Vater sitzt ein Stück von Mutter entfernt, liest Zeitung von gestern, die Wohnungsanzeigen. Jedenfalls tut er so, als würde er lesen. Am liebsten will er sich mit Mutter unterhalten, aber sie sitzt nur da und schaut mich an. Und ich schaue auf den Fluss. »Wirst du dich zum Vorspielwettbewerb anmelden?«, sagt Mutter schließlich. »Natürlich«, antworte ich, weil ich weiß, dass sie das hören will. »Und was willst du spielen?« Ich zögere, antworte nicht. Sie schaut mich mit ihren großen Augen an. Ich blicke hinauf zum Himmel, wo sich die kleinen Wolken rasch Richtung Nordmarka bewegen. Ein großer Habicht hat uns ausgemacht. Er steht still hoch über uns in der Luft und kann jede Bewegung, die wir machen, beobachten. Später werde ich denken, dass er unser einziger Zeuge gewesen ist. Der einzige, der uns alle vier sehen konnte. Ich verspüre einen Kälteschauer, verbarge ihn aber vor Mutter. »Ich finde, du solltest das spielen, was du selbst willst«, sagt sie endlich. Jetzt werde ich aufmerksam. Mutter hat sonst immer einen Vorschlag. Was will ich selbst, Mutter? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, was ich selbst will und was ich spielen will. Ich muss darüber nachdenken, sage ich. Vielleicht Debussy, vielleicht Prokofjew. Sie nickt, eher für sich. »Debussy ist schön«, sagt sie. Da sehe ich, dass auch die zweite Flasche fast leer ist. Mutter hat das meiste davon getrunken. Vater hört unserem Gespräch zu, jetzt blickt er auf. Ich erinnere mich genau, dass ich Vater anschaue. Er sieht abgearbeitet aus, als sei nichts mehr von ihm übrig. Keine Hoffnung, keine Freude. Und plötzlich tut er mir leid. Tut er mir mehr leid als Mutter in all diesen Jahren, und das verwirrt mich. Ich möchte so gern, dass ihr glücklich seid. Denk nicht an uns, sagt Mutter fast scharf. Jetzt geht es nur um dich. Um mich und Kathrine, berichtige ich. Natürlich. Mutter wirft einen Blick auf ihre Tochter, die zu weit weg liegt, um zu hören, worüber wir reden. »Um dich und Kathrine«, sagt Mutter. Sie streckt die Hand nach der Flasche aus. Wir werden immer für euch da sein, ob ihr wollt oder nicht. Sie trinkt aus der Flasche. Sie leert die Flasche bis auf den letzten Tropfen. Dann reden Mutter und Vater miteinander. Zum letzten Mal. In all diesen Jahren habe ich versucht, mich zu erinnern, was sie gesprochen haben. Aber es gelingt mir nicht, und Vater erinnert sich auch nicht, obwohl ich ihn so oft gefragt habe. Ich spüre, dass uns der Habicht nach wie vor beobachtet, kann ihn aber nicht mehr im Himmel sehen. Mutter und Vater haben ein Gespräch begonnen. Es kann nichts Wichtiges gewesen sein, denn ich spitze nicht die Ohren. Aber die Wörter sind nicht freundlich. Dann reden sie über Zahlen, und das ist am gefährlichsten. Mutter hat sich erhoben. Von da an erinnere ich mich an alles. Ich mag nichts mehr davon hören. Ich will baden, sagt sie. Vater schaut sie erschrocken an. Bist du verrückt, Ase? Du badest nicht in dieser reißenden Strömung. Das Wasser ist eiskalt, auch wenn die Luft warm ist. Jetzt spüre ich den Wind wieder. Nichts ist, wie es sein sollte. Mutter zieht das Kleid aus, lässt es auf steinigen Boden fallen, wie sie sagt, ohne dass Vater über ihre Anspielung lacht. Jetzt sehen wir, dass sie den blauen, weiß gepunkteten Badeanzug darunter anhat. Also hatte sie vor, zu schwimmen. Aber die Badeschuhe hat sie vergessen. Sie stolpert und fällt auf die Knie, steht sofort wieder auf. Ich erinnere mich an ihre nackten Beine, die weiße Haut, die blauen Krampfadern. Ich sehe, dass sie blutet. Trotzdem will sie ins Wasser. Vater läuft hinter ihr her, aber Mutter will jetzt weg von ihm. Eine plötzliche Verärgerung. Ein einziges Wort kann genügen. Nein, Ase, die Strömung ist zu stark. Lass mich, Hjalmar. Hörst du? Ich muss nachdenken. Mutters Stimme klingt gellend, wie ich sie nie vorher gehört habe. Sie schwimmt mit raschen Zügen Richtung Zigeunerfelsen. Und Vater krault hinterher, zeigt Muskeln, die er nie gehabt hat. Sogar Kathrine blickt auf von ihrem Steinbeck. Aber so ist es ja immer gewesen. Vater schwimmt hinter Mutter her, läuft hinter Mutter her. Sie flieht und lässt sich schließlich fangen. Knallende Türen, lautes Weinen, hinausrennen auf die Straße mit der Zigarette im Mund und ohne Wintermantel. Ich merke, dass Kathrine dasselbe sieht wie ich, dass sie hört, was Vater ruft, während sich Mutter endlich an den Zigeunerfelsen klammert. Eine Nase aus Stein, mitten im Fluss. Aber die Wellen sind hoch, und das Wasser spritzt ihr ins Gesicht. Sie schnappt nach Luft, und Vater schreit etwas von einem Mietshaus, dass er das Objekt, von dem er gesprochen hat, doch nicht kauft, obwohl er verrückt ist nach Mietshäusern. »Ich lasse es platzen, Ase«, schreit er. »Vergib mir. Ich werde es nie mehr erwähnen.« Aber Mutter ist wütend, hält sich mit beiden Händen am Zigeunerfelsen fest. Und in dem Moment begreife ich, dass es gefährlich ist. Die Strömung ist zu stark. Sie schafft es nicht, sich noch lange zu halten. »Ich lasse es platzen, Ase.« »Zu spät«, schreit sie. Und im selben Augenblick lässt sie los. Mit einem Luftschnappen, wie wir es kennen, wenn sie wirklich Theater spielen will, übertreiben will, wie sie es so gut kann. Aber Vaters starke Hand ist zu weit entfernt. Mutter wird von der Strömung mitgenommen. Wir sehen, dass sie abwärts Richtung Wehr treibt, mit hoher Geschwindigkeit. Vater gelingt es, im Wasser aufzustehen, und auf den runden Steinen läuft er hinter ihr her. Ich bin auch aufgestanden, laufe am Ufer entlang, flussabwärts, denn da gibt es einige Äste in der Biegung vor der ersten der drei Brücken, und daran kann sich Mutter festhalten, wenn sie nicht zu weit in die Flussmitte gerissen wird. Vater hat das ebenfalls erkannt. Er hat einen Baum ausgesucht, einen Ast, und den kann sie packen. Er schreit, »Ase, Ase, der Baum, Ase!« Sie dreht sich, um zu sehen, worauf er deutet. Es ist fast zu spät, aber sie hat es verstanden. Sie manövriert sich hin zu dem Ast, der über das Flussufer ragt. Ich laufe in dieselbe Richtung, und Vater kommt durch schäumendes Wasser über das Geröll. Da packt sie den Ast. Vater hat das schon einmal erlebt, mit mir, Jetzt erlebt er es wieder. So ist Vater. Er wird nie fertig mit den Dingen. Aber diesmal geht es um Mutter. Sie hält den Ast mit beiden Händen fest und das Gesicht ist weiß, die Augen riesig, der Mund ganz offen, aber es kommt kein Laut.
Ich habe dich, Ase. Gott sei Dank. Ich habe dich, mein Schatz.
Vater greift nach ihr, aber da bricht der Ast. Und genau an dieser Stelle ist eine Untiefe. Hier spürt man die Unterströmung. Er wird vom Wasser in die Knie gezwungen. Er droht, wie sie, abgetrieben zu werden, hin zur zweiten Brücke. Da bin ich zur Stelle. Packe seinen Arm, halte ihn zurück. Die Strömung ist stärker, als jemand von uns dachte. Im selben Moment lässt er Mutter los. Sie sieht mich mit diesem ungläubigen Blick an. Begreift, ehe wir selbst es begreifen, dass es uns nicht gelingen wird, sie zu retten. Vater will losschwimmen, aber ich halte ihn unerbittlich mit den jungen Muskeln des 15-Jährigen. Ich weiß nicht, warum ich das tue, aber er darf Mutter nicht hinterher schwimmen, denn dann würden beide verschwinden. Kathrine kommt von hinten, reißt mich an den Haaren. Lass ihn los! Lass ihn los! Aber ich lasse ihn nicht los. Ich halte Vater fest, ersticke ihn beinahe mit dem Arm um seinen Hals, zerre ihn hinauf an Land, wo wir über Kathrine fallen, die ruft, lauft, lauft. Aber wohin sollen wir laufen? Die Strömung ist stark und unten am Wehr wird das Wasser durch eine schmale Öffnung gedrückt. Ich laufe trotzdem. Vater und Kathrine stürzen hinter mir her und in dem Augenblick wird mir klar, was ich getan habe. Mir zittern die Knie. Wir erreichen die dritte Brücke. Mutters Kopf ist ein Punkt mitten im Wasser, dort, wo der Fluss breiter wird. Alles sieht ruhiger aus, aber es ist umgekehrt. Der Wasserfall nimmt hier unten alles Lebendige mit. Mutter, sie ist nur noch ein Stecknadelkopf. 50 Meter vom Wasserfall entfernt. Ich weiß, dass sie uns sieht. Sie weiß, dass ich Vater zurückgehalten habe. Sie weiß, dass sie sterben wird. Vater sackt im Schilf zusammen, beginnt zu heulen. Kathrine läuft hinauf zur Straße und schreit, »Hilfe! Hilfe!« »Was soll ich tun?« jammere ich für mich. Mir bleiben nur noch einige Sekunden. Dann wird sie im Wasserfall verschwinden. In meinem Kopf dröhnen eine Brahms-Sinfonie und zugleich das Geräusch des Flusses, des Windes, der Straßenbahn, die direkt über uns angefahren kommt und alles übertönt. Da hebe ich die Hand. Ich winke Mutter zu. Und bis heute weiß ich nicht, ob das wirklich passierte, aber ich meine mich daran zu erinnern, ich sehe es vor mir, als sei es gestern gewesen, dass sie den linken Arm hebt. Sie winkt zurück. Ja, das ist das letzte Bild, das ich von meiner lebendigen Mutter habe, bevor sie im Wasserfall verschwindet. Bevor ihr Kopf an den scharfkantigen Felsen zerschmettert wird. Bevor das Leichenschauhaus und all das Schreckliche kommen. Sie winkt mir zu, sterbend. Sie winkt mir, Axel Winding. Denn ich bin ihr Sohn. Wir beide gehörten immer zusammen. Und noch heute, so viele Jahre später, während ich dies alles aufschreibe, meine ich an dieser Stelle zu stehen, unter der Brücke, im Schilf, und zu sehen, wie Mutter winkt, mir zuwinkt, in aller Ewigkeit.
Der Roman Windings Spiel von Ketil Bjørnstad ist im Insel Verlag erschienen. Das Buch hat knapp 350 Seiten und kostet 22,90 €. Das Hörbuch erscheint bei Gugis. Sprecher ist Moritz Stöpel.